am Morgen vorgelesen.
Peter Lieck liest die 9. von 15 Folgen des Romans Manon Lescaut von Abbé Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Der korrekte Titel des Buches lautet Die Geschichte des Chevaliers des Grieux und der Manon Lescaut. Und Manon ist wahrlich nicht die einzige Hauptperson. Obwohl des Grieux bei seinem Ausbruch aus dem Gefängnis einen Mord begeht, kaltblütig, ohne Zögern, ohne erkennbares Gefühl der Reue, erscheint er keineswegs als negativer Charakter. Vielmehr, wie Prévost schreibt, als immerwährender Kontrast zwischen guten Gefühlen und schlechten Handlungen. Er hat Manon aus dem Arbeitshaus befreien können, mit Hilfe eines Gefängnisschließers und des jungen Herrn von T. In einem Gasthaus nahe Paris finden des Grieux und Manon Unterschlupf, nachdem Manons Bruder während der Flucht ums Leben gekommen ist. Aber des Grieux ist völlig pleite, was er vor Manon zu verbergen weiß. Zu Fuß macht er sich auf den Weg nach Paris, um abermals einen Freund anzupumpen. Dieser redet ihm wieder ins Gewissen.
Ich hörte seine Predigt bis zu Ende. Sie enthielt viel Beruhigendes für mich. Erstens fiel mir ein Stein vom Herzen, dass ich von Saint-Lazare nichts zu fürchten brauchte. Die Straßen von Paris waren wieder Freiland für mich. Zweitens beglückwünschte ich mich, dass Tiberge nicht das Geringste von Manons Befreiung und ihrer Rückkehr zu mir wusste. Ja, er hatte vermieden, überhaupt von ihr zu sprechen. Offenbar in der Meinung, sie läge mir nicht mehr so sehr am Herzen, weil ich so ruhig schien. Ich beschloss, wenn auch nicht zu den Meinen zurückzukehren, so doch an meinen Vater zu schreiben, wie Tiberge mir riet, und ihm Besserung und kindlichen Gehorsam zu geloben. Zugleich wollte ich ihm mitteilen, dass ich vorhätte, mich in die Ritterakademie aufnehmen zu lassen. Auf diese Weise hoffte ich, am ehesten Geld von ihm zu bekommen. Denn wenn ich ihm geschrieben hätte, ich wolle in den geistlichen Stand zurückkehren, hätte er mir schwerlich geglaubt. Und im Grunde war ich auch wirklich nicht abgeneigt, mein Versprechen zu erfüllen. Im Gegenteil. Es lag mir sehr daran, etwas Anständiges und Vernünftiges anzufangen, soweit es sich mit meiner Liebe vereinen ließ. Es schwebte mir vor, mit meiner Geliebten zusammenzuleben und gleichzeitig die Akademie zu besuchen. Das war durchaus vereinbar. Von all diesen Gedanken war ich so froh, dass ich Tiberge versprach, noch am selben Tage einen Brief an meinen Vater abzuschicken. Ich ging, nachdem ich mich von ihm verabschiedet hatte, auch wirklich in eine Schreibstube und verfasste einen so liebevollen und unterwürfigen Brief, dass ich, als ich ihn nochmals durchlas, mir schmeichelte, das Vaterherz werde ihm nicht widerstehen. Obwohl ich nun in der Lage war, mir einen Fiaker zu nehmen, machte ich mir ein Vergnügen daraus, stolz zu Fuß zu Herrn von T. zu marschieren. Um es recht auszukosten, dass ich mich nach dem, was Tiberge mir gesagt hatte, wieder unbesorgt auf den Straßen zeigen durfte. Plötzlich jedoch fiel mir ein, dass seine Mitteilung sich ja nur auf Saint-Lazare bezog und dass ich außerdem noch die Arbeitshausgeschichte auf dem Kerbholz hatte, ganz abgesehen von Lescauts Ermordung, in die ich ebenfalls verwickelt war, zumindest als Zeuge. Dieser Gedanke erschreckte mich so, dass ich in die nächste Seitenstraße bog und mir einen Wagen kommen ließ. Ich fuhr geradenwegs zu Herrn von T., der mich wegen meiner Angst auslachte. Sie kam mir selber lächerlich vor, als er mir sagte, dass mir weder von Seiten des Arbeitshauses noch Lescauts wegen Gefahr drohe. Um nicht etwa der Mithilfe bei der Entführung Manons verdächtigt zu werden, sei er am Morgen ins Arbeitshaus gegangen und habe so getan, als wisse er von nichts und wolle sie besuchen. Man hegte dort keine Spur von Argwohn gegen ihn oder mich. Im Gegenteil, man habe sich beeilt, ihm den Vorfall als merkwürdige Neuigkeit mitzuteilen. Denn alles sei erstaunt, dass ein so schönes Mädchen wie Manon sich dazu entschlossen habe, mit einem Wärter zu entfliehen. Er selber habe nur ganz seelenruhig erwidert, das verwundere ihn gar nicht. Für die Freiheit tue man alles. Er war dann, so erzählte er weiter, zu Lescaut gegangen, in der Hoffnung, mich und meine reizende Freundin dort zu finden. Der Hauswirt, ein Wagenbauer, hatte ihm versichert, er habe weder sie noch mich gesehen. Das wundere ihn jedoch nicht, denn wahrscheinlich hätten wir gerade zu der Zeit, als wir zu Lescaut kommen wollten, von seiner Ermordung erfahren. Darauf hatte der Mann bereitwillig erzählt, was er von Ursache und Umständen der Mordtat wusste. Etwa 2 Stunden vorher war ein Kamerad von der Leibgarde zu Lescaut gekommen und hatte ihm ein Spiel vorgeschlagen. Binnen einer Stunde hatte Lescaut ihm 100 Taler abgenommen, seine ganze Barschaft. Der arme Teufel, der sich so kahl gerupft sah, hatte Lescaut gebeten, ihm die Hälfte der verlorenen Summe zu leihen. Über einige Schwierigkeiten, die dabei entstanden, waren sie aufs Heftigste aneinander geraten, und als Lescaut sich weigerte, ihm mit dem Degen in der Hand Genugtuung zu geben, war der andere weggegangen, mit der Drohung, dann werde er ihm eine Kugel in den Kopf schießen, was er noch am selben Abend wahrgemacht hatte. Herr von T. war so freundlich hinzuzufügen, er habe sich sehr um uns gesorgt und seine Dienste stünden uns jederzeit zu Gebote. Ich zögerte keinen Augenblick, ihm unseren Zufluchtsort zu nennen. Er bat mich, am Abend mit uns speisen zu dürfen. Da ich nichts mehr vorhatte, als Wäsche und Kleider für Manon zu besorgen, sagte ich ihm, wir könnten sogleich aufbrechen, wenn er die Güte haben wolle, mich nur noch rasch zu einigen Händlern zu begleiten. Ich weiß nicht, glaubte er, ich rechnete bei diesem Vorschlag auf seine Freigebigkeit oder war es die Regung einer schönen Seele? Jedenfalls willigte er ein und führte mich zu den Händlern, die sein eigenes Haus belieferten. Hier beredete er mich zur Wahl mehrerer Stoffe, die viel teurer waren, als ich mir vorgesetzt hatte. Und als ich bezahlen wollte, untersagte er den Verkäufern streng, auch nur einen Sou von mir anzunehmen. Das alles geschah mit solcher Herzlichkeit, dass ich es mir ohne Scheu gefallen lassen konnte. Wir machten uns gemeinsam auf den Weg nach Chaillot, wo ich leichteren Herzens eintraf, als ich es verlassen hatte. Meine Gegenwart und die Liebenswürdigkeiten Herrn von T.'s verscheuchten auch die letzten Wolken aus Manons Gemüt. Vergessen wir alles, was wir ausgestanden haben, meine liebste Seele, begrüßte ich sie. Und beginnen wir ein neues, glücklicheres Leben als je zuvor. Die Liebe ist eben doch eine gute Gottheit. Und das Schicksal kann uns gar nicht so viele Leiden bringen, als es uns Freuden genießen lässt. Unsere Abendmahlzeit wurde ein wahres Fest. Ich war stolzer und zufriedener mit Manon und meinen 100 Pistolen als der reichste Krösus von Paris mit allen seinen Schätzen. Nicht Reichtum an sich zählt, sondern nur, ob wir mit dem, was wir haben, unsere Wünsche erfüllen können. Und ich hätte nicht einen unerfüllten Wunsch nennen können. Auch die Zukunft machte mir nicht bange. Ich war so gut wie sicher, dass mein Vater mir ohne Schwierigkeiten so viel geben würde, dass ich anständig in Paris leben konnte. Denn da ich jetzt in meinem 20. Jahr war, hatte ich Anrecht auf mein mütterliches Erbteil. Ich verhehlte Manon nicht, dass mein ganzer Reichtum für den Augenblick nicht mehr als 100 Pistolen betrug. Das genügte, um in Ruhe bessere Tage abzuwarten, die ja bald kommen mussten, sei es durch den Erbanspruch, sei es durch das Spiel. So dachte ich während der ersten Wochen an nichts, als mich meines Lebens zu freuen. Das Ehrgefühl sowie ein Rest von Rücksicht auf die Polizei bewogen mich, die Wiederanknüpfung meiner Beziehung zu der Gesellschaft im Hotel Transylvania von Tag zu Tag aufzuschieben. Ich beschränkte mich darauf, in einigen weniger verrufenen Zirkeln zu spielen. Wo ich so viel Glück hatte, dass es mir erspart blieb, zu meinen Kunstgriffen Zuflucht zu nehmen. Ich verbrachte immer einen Teil des Nachmittags in Paris und kehrte zum Abendessen nach Chaillot zurück, sehr oft von Herrn von T. begleitet, dessen Freundschaft für uns täglich wuchs. Manon wusste sich gegen die Langeweile zu helfen. Sie schloss sich einigen jungen Damen der Nachbarschaft an, die der Frühling hier herausgeführt hatte. Sie vertrieben sich die Zeit abwechselnd mit Spaziergängen und den kleinen Handfertigkeiten ihres Geschlechts. Eine Spielpartie, der bestimmte Grenzen gesetzt waren, musste die Kosten für den Wagen bestreiten. Sie schöpften frische Luft im Bois de Boulogne. Und wenn ich abends heimkam, fand ich Manon schöner, zufriedener und verliebter denn je. Dennoch erhoben sich einige Wolken, die das Gebäude meines Glücks zu bedrohen schienen. Aber sie wurden schon sehr bald spurlos hinweggeweht. Und der schalkhafte Mutwille Manons machte die Lösung so lustig, dass mich noch die Erinnerung beglückt, die mir ihre ganze Zärtlichkeit und Liebenswürdigkeit wieder vor Augen führt. Der einzige Diener, der unser ganzes Personal darstellte, nahm mich eines Tages beiseite und sagte mir mit allen Anzeichen großer Verlegenheit, er habe mir ein wichtiges Geheimnis mitzuteilen. Ich ermutigte ihn, ungescheut zu reden. Nach einigen Umschweifen rückte er damit heraus, ein fremder, vornehmer Herr habe anscheinend eine große Leidenschaft für Manon gefasst. Ich fühlte mein Blut in allen Adern kochen. Und sie für ihn, unterbrach ich ihn heftiger als klug war, da ich ja doch mehr erfahren wollte. Mein Ungestüm erschreckte ihn. Er erwiderte scheu, so weit gingen seine Beobachtungen nicht. Es sei ihm nur aufgefallen, dass dieser Fremde auch immer ins Bois de Boulogne komme, dort aus seinem Wagen steige und allein in den Queralleen hin und her gehe. Und es habe ganz danach ausgeschaut, als suche er nur Gelegenheit, das Fräulein zu sehen oder ihr zu begegnen. Er sei daher darauf verfallen, mit seinen Bedienten Bekanntschaft anzuknüpfen, um den Namen ihres Herrn zu erfahren. Sie hätten ihm nur gesagt, es sei ein italienischer Fürst. Und sie vermuteten selber ein galantes Abenteuer. Mehr habe er nicht herausbekommen, fügte er zitternd hinzu. Denn in dem Augenblick sei der Fürst gerade aus dem Park gekommen und ganz vertraulich auf ihn zugetreten und habe ihn nach seinem Namen gefragt. Darauf habe er, als hätte er erraten, dass er bei uns angestellt sei, ihn dazu beglückwünscht, der entzückendsten Frau der Welt dienen zu dürfen. Ungeduldig erwartete ich die Fortsetzung dieses Berichts, aber er beendete ihn mit ängstlichen Entschuldigungen, was ich meiner unbesonnenen Heftigkeit zuschrieb. Vergebens drängte ich ihn, ganz offen weiterzureden. Er beteuerte, er wisse nichts mehr und habe auch die Leute des Fürsten nicht wiedergesehen, da das, was er mir erzählt, erst gestern vorgefallen sei. Ich beruhigte ihn nicht nur durch Belobigungen, sondern auch durch ein anständiges Geldgeschenk. Und ohne auch nur das geringste Misstrauen gegen Manon durchblicken zu lassen, trug ich ihm in ruhigerem Ton auf, alle Schritte des Fremden zu überwachen. Im Grunde meines Herzens blieben mir freilich grausame Zweifel zurück. Vielleicht hatte er einen Teil der Wahrheit aus Angst verschwiegen. Aber nach einigem Besinnen verwarf ich meine schwarzen Gedanken und schämte mich meiner Schwäche. Ich konnte es Manon doch nicht als Verbrechen anrechnen, dass sie geliebt wurde. Allem Anschein nach wusste sie selber gar nichts von ihrer Eroberung. Und was für ein Leben war das für mich, wenn ich mein Herz so leicht der Eifersucht öffnete? Tags darauf fuhr ich wieder nach Paris, nur in der Absicht, durch möglichst hohes Spiel das Anwachsen meines Vermögens zu beschleunigen, um beim ersten beunruhigenden Anlass in der Lage zu sein, Chaillot zu verlassen. Am Abend erfuhr ich nichts, was meine Ruhe beeinträchtigen konnte. Der Fremde war wieder im Bois de Boulogne erschienen und hatte sich aufgrund dessen, was tags zuvor geschehen war, abermals meinem Vertrauten genähert und ihm von seiner Leidenschaft gesprochen, jedoch in Ausdrücken, aus denen in keiner Weise auf ein Einverständnis mit Manon zu schließen war. Er hatte ihn nach 1000 Einzelheiten gefragt. Zuletzt hatte er ihn durch beträchtliche Versprechungen für seine Zwecke zu gewinnen versucht und einen bereitgehaltenen Brief hervorgezogen und ihm, erfolglos, einige Louis d'Or geboten, wenn er ihn seiner Herrin aushändigen wolle. 2 Tage vergingen, ohne dass weiter etwas geschah. Der dritte war stürmischer. Als ich ziemlich spät aus der Stadt kam, erfuhr ich, dass Manon sich heute beim Spaziergang einen Augenblick von ihren Gefährtinnen getrennt habe und dass der Fremde, der ihr in geringer Entfernung folgte, auf einen Wink von ihr herbeigekommen sei worauf sie ihm einen Brief überreichte, den er mit überschwänglicher Freude in Empfang nahm. Es war ihm nicht Zeit geblieben, sein Entzücken auf andere Art auszudrücken, als dadurch, dass er die Schriftzüge zärtlich küsste, weil sie sich ihm sogleich wieder entzogen hatte. Sie war jedoch während des übrigen Tages ungewöhnlich vergnügt gewesen. Und diese Stimmung hatte auch seit ihrer Heimkehr angehalten. Ich bebte wahrlich bei jedem Wort. »Bist du sicher?« sagte ich kläglich zu meinem Diener, »dass deine Augen dich nicht getäuscht haben?« Er rief den Himmel als Zeugen seiner Ehrlichkeit an. Ich weiß nicht, wozu meine Herzensqual mich hingerissen hätte, wenn nicht Manon, die mich hatte eintreten hören, mir mit ungeduldiger Miene und Klagen über mein langes Ausbleiben entgegengekommen wäre. Ohne meine Antwort abzuwarten, überhäufte sie mich mit Liebkosungen. Und als sie sich allein mit mir sah, machte sie mir die lebhaftesten Vorwürfe, dass ich mir jetzt angewöhne, immer so spät zu kommen. Da ich nur schwieg und sie reden ließ, sagte sie, seit 3 Wochen habe ich nicht einen einzigen ganzen Tag mit ihr verbracht. So lange Pausen könne sie nicht ertragen. Sie verlange wenigstens von Zeit zu Zeit einen Tag für sich. Und gleich morgen müsse ich auf alle Fälle von früh bis abends bei ihr bleiben. Das werde ich auch. Darauf kannst du dich verlassen, erwiderte ich ziemlich schroff. Ohne auf meine düstere Miene zu achten, gab sie mir in ihrer freudigen Erregung, die mir in der Tat unnatürlich lebhaft schien, allerlei drollige Schilderungen, wie sie den Tag verbracht hatte. Seltsames Mädchen, dachte ich bei mir. Was habe ich von diesem Vorspiel zu erwarten? Die Geschichte unserer ersten Trennung kam mir wieder in den Sinn. Dennoch glaubte ich in ihrer Fröhlichkeit und ihren Liebkosungen etwas Aufrichtiges zu verspüren. Es war mir nicht schwer, die Traurigkeit, deren ich mich bei Tische nicht erwehren konnte, auf einen angeblichen Verlust beim Spiel zu schieben. Es kam mir sehr gelegen, dass sie selber den Wunsch geäußert hatte, ich solle den nächsten Tag in Chaillot bleiben. Auf diese Art gewann ich Zeit zum Nachdenken und hatte für den kommenden Tag nichts zu befürchten. Und ich war bereits entschlossen, falls nicht inzwischen doch noch etwas geschehe, das mich zwänge, meine Entdeckungen zu offenbaren, am Tage darauf in die Stadt überzusiedeln. In einer Gegend, wo kein italienischer Fürst mir in die Quere kommen könnte. In diesem Gedanken verbrachte ich die Nacht etwas ruhiger. Aber der Schmerz, wieder vor einer neuen Untreue zittern zu müssen, wurde dadurch nicht gelindert. Bei meinem Erwachen erklärte Manon mir, wenn ich auch den Tag über daheim bliebe, brauche ich deshalb nicht unordentlicher herumzulaufen. Und sie wolle mir eigenhändig das Haar machen. Ich hatte sehr schönes Haar und sie hatte sich schon öfters diesen Spaß gemacht, aber diesmal verwandte sie mehr Sorgfalt darauf als je zuvor. Ich musste mich, eher ruhte sie nicht, vor ihren Toilettentisch setzen und alle die kleinen Künste über mich ergehen lassen, die sie sich ausdachte, um mich recht hübsch herzurichten. Während der Arbeit ließ sie mich oft das Gesicht ihr zukehren und betrachtete mich, beide Hände auf meine Schultern stützend, mit begieriger Aufmerksamkeit. Dann, nachdem sie ihre Zufriedenheit durch ein paar Küsse ausgedrückt hatte, ließ sie mich wieder meine vorige Stellung einnehmen, um ihr Werk fortzusetzen. Diese Spielerei beschäftigte uns bis zum Mittagessen. Die Freude, die sie daran gefunden hatte, war mir so natürlich erschienen und ihre Lustigkeit schmeckte so gar nicht nach Heuchelei, dass ich mir sagte, sie könne unmöglich zu gleicher Zeit auf so schwarzen Verrat sinnen. Und mehrmals versucht war, ihr mein Herz auszuschütten und mich von einer Last zu befreien, die mich zu erdrücken begann. Aber ich hoffte jeden Augenblick darauf, dass sie selber davon anfangen würde und malte mir schon im Voraus einen wonnigen Triumph aus. Wir kehrten in ihr Kabinett zurück. Sie machte sich wieder mit meinem Haar zu schaffen und ich ließ alles geduldig über mich ergehen, als ihr plötzlich gemeldet wurde, der Fürst von bäte darum, von ihr empfangen zu werden. Dieser Name versetzte mich in siedende Wut. »Was heißt das?« schrie ich und stieß sie zurück. »Wer? Was für ein Fürst!« Sie gab mir keine Antwort. »Lass ihn heraufkommen«, sagte sie ruhig zu dem Diener. Und dann zu mir gewandt, in bezauberndem Ton: »Liebster, den ich anbete, ich bitte dich, nur einen Augenblick, habe Geduld, einen Augenblick, einen einzigen Augenblick. Ich will dich tausendmal mehr dafür lieben. Ich will dir es mein ganzes Leben lang danken.« Empörung und Verblüffung lähmten mir die Zunge. Sie wiederholte ihre Bitten, und ich suchte nach Ausdrücken, um sie mit Verachtung zurückzuweisen. Als sie aber die Vorzimmertür öffnen hörte, packte sie mit der einen Hand mein Haar, das mir lang auf die Schultern herabfiel, mit der anderen ihren Toilettenspiegel, zog mich mit aller Kraft bis an die Kabinetttür, die sie mit dem Knie aufstieß, und bot so dem Fremden, der bei dem Lärm mitten im Zimmer stehen geblieben war, ein Schauspiel, das ihn nicht wenig erstaunen musste. Ich sah einen sehr elegant gekleideten, aber recht unschönen Mann. Bei aller Verlegenheit, in die diese Szene ihn versetzte, versäumte er nicht, sich tief zu verneigen. Manon ließ ihm nicht Zeit, den Mund aufzutun. Sie hielt ihm ihren Spiegel vor. »Da, mein Herr«, rief sie ihm zu, »betrachten Sie sich genau und lassen Sie mir Gerechtigkeit widerfahren. Sie fordern Liebe von mir. Hier ist der Mann, den ich liebe und mein ganzes Leben lang zu lieben geschworen habe. Vergleichen Sie selbst. Wenn Sie glauben, ihm mein Herz streitig machen zu können, so sagen Sie mir doch, aufgrund wovon. Denn ich erkläre Ihnen hiermit, dass in den Augen Ihrer sehr ergebenen Dienerin alle Fürsten Italiens nicht eines der Haare wert sind, die ich hier halte.« Während dieser tollen Anrede, die sie sich offenbar vorher ausgedacht hatte, bemühte ich mich vergebens, mich loszumachen. Und da er als Mann von Rang mir leid tat, fühlte ich mich gedrungen, diesen Schabernack durch einige Artigkeiten wieder gut zu machen. Er fasste sich jedoch ziemlich rasch, und die Antwort, die er gab und die ich einigermaßen plump fand, stimmte mich um. Mein Fräulein«, sagte er mit gezwungenem Lächeln, »mir gehen in der Tat die Augen auf, und ich sehe, dass Sie weit weniger Novize sind, als ich mir eingebildet hatte.« Ohne noch einen Blick auf sie zu werfen, entfernte er sich, mit halber Stimme hinzufügend, »die Frauen Frankreichs seien auch nicht mehr wert als die Italiens.« Ich fand mich für diesmal nicht bemüßigt, ihm eine bessere Meinung von dem schönen Geschlecht beizubringen. Manon ließ mein Haar los, warf sich in einen Sessel und brach in schallendes Gelächter aus. Ich will nicht leugnen, dass ich bis auf den Grund meines Herzens gerührt war von einem Verzicht, den ich nur der Liebe zuschreiben konnte. Dennoch schien mir der Spaß zu weit getrieben. Ich machte ihr Vorwürfe. Sie erzählte mir nun, mein Nebenbuhler sei, nachdem er ihr einige Tage im Bois de Boulogne nachgestellt und seine Gefühle durch Grimassen auszudrücken gesucht habe, dazu übergegangen, ihr eine offene Erklärung zu machen. In einem mit seinem Namen und allen seinen Titeln unterschriebenen Briefe, den er ihr durch den Kutscher zukommen ließ, der sie und ihre Freundinnen fuhr, habe er ihr ein glänzendes Leben jenseits der Berge und ewige Anbetung versprochen. Sie sei nach Chaillot zurückgekehrt mit dem Entschluss, mir dieses Abenteuer zu erzählen. Aber dann sei ihr der Gedanke gekommen, dass sich die Sache zu einem Spaß ausnutzen ließe. Und dieser Lockung habe sie nicht widerstehen können. Sie habe dem italienischen Fürsten in einer schmeichelhaften Antwort freigestellt, sie zu besuchen, und sich obendrein ein Vergnügen daraus gemacht, mich ins Spiel zu ziehen, ohne den geringsten Verdacht in mir aufkommen zu lassen. Ich sagte ihr mit keiner Silbe, dass mir schon von anderer Seite ein Licht aufgesteckt worden war, und im Rausch triumphierender Liebe hieß ich alles gut. In meinem ganzen Leben habe ich bemerkt, dass der Himmel, um mich mit den härtesten Züchtigungen zu treffen, immer die Zeit wählte, wo mir mein Glück am festesten gegründet schien. Ich glaubte mich mit Manons Liebe und Herrn von Tees Freundschaft so glücklich, dass mir nie in den Sinn gekommen wäre, es könnte mir ein neues Unheil drohen. Und doch bereitete sich ein so Schreckliches vor, dass ich dadurch in den Zustand geriet, in dem Sie mich in Passy gesehen haben. Und dann nach und nach in so jammervolle Situationen, dass Sie Mühe haben werden, meiner wahrheitsgetreuen Erzählung Glauben zu schenken. Eines Tages, als wir Herrn von T. beim Abendessen zu Gast hatten, hörten wir einen Wagen vor dem Gasthaus halten. Die Neugier trieb uns, zu fragen, wer noch zu so später Stunde angekommen sei. Man sagte uns, es sei der junge Herr von G.M., also der Sohn unseres grimmigsten Feindes, jenes alten Wüstlings, der mich nach Saint-Lazare und Manon ins Arbeitshaus gebracht hatte. Sein Name trieb mir das Blut ins Gesicht. »Den schickt mir der Himmel«, sagte ich zu Herrn von T., »damit ich die Schurkerei seines Vaters an ihm rächen kann. Er soll mir nicht davonkommen, bevor wir die Klingen gekreuzt haben.« Herr von T., der ihn kannte und sogar zu seinen besten Freunden zählte, suchte mich umzustimmen. Er versicherte mir, es sei ein sehr liebenswürdiger junger Mann, unfähig einer Handlungsweise, wie sein Vater sie begangen habe. Und wenn ich ihn nur einen Augenblick sähe, würde ich ihm sicherlich meine Achtung nicht versagen und mir die seinige wünschen. Nachdem er noch allerlei zu seinem Lobe hinzugefügt hatte, bat er mich um Erlaubnis, ihn einladen zu dürfen, sich zu uns zu setzen und an unserer Mahlzeit teilzunehmen. Dem Einwand, dass es für Manon gefährlich sein könnte, dem Sohn unseres Feindes ihren Aufenthalt zu verraten, kam er damit zuvor, dass er auf Ehre und Gewissen beteuerte, wir würden, wenn er uns erst einmal kenne, keinen eifrigeren Beschützer haben als ihn. Nach solchen Versicherungen machte ich keine Schwierigkeiten. Bevor Herr von T. ihn hereinführte, nahm er Gelegenheit, ihn davon zu unterrichten, wer wir seien. Sein Auftreten nahm uns wirklich sogleich für ihn ein. Er umarmte mich. Wir setzten uns. Er bewunderte Manon, mich, alles, was unser war, und aß mit einem Appetit, der unserer Küche Ehre machte.
Peter Lieck mit der 9. von 15 Folgen aus dem Roman Manon Lescaut von A.B. Prévost in der Übersetzung von Hans Reisiger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Diese Aufnahme entstand 1994 im NDR. Diese Folge können Sie 7 Tage lang finden im Internet bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht Vororte von Gaza-Stadt besetzt. Zuvor hatte Regierungschef Netanyahu angeordnet, die Offensive auf die Stadt zu beschleunigen. Ziel sei deren vollständige Einnahme. Aus Tel Aviv, Eva Lell.
Für die Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt bedeutet das eine erneute Vertreibung. Laut Militär sollen sie in Zeltunterkünften südlich von Gaza unterkommen und dort versorgt werden. Internationale Helfer warnen, die Offensive werde die ohnehin katastrophale humanitäre Lage in Gaza erneut verschärfen. Bewohner der Stadt berichten, sie wüssten nicht wohin und befürchteten, dass die Stadt komplett zerstört werden könnte. Weite Teile des Gazastreifens liegen bereits im Schutt.
In der Diskussion über Sicherheitsgarantien für die Ukraine hat sich US-Vizepräsident Vance zu Wort gemeldet. In einem Fernsehinterview sagte er, dass er erwarte, dass Europa dabei eine führende Rolle spielt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion